Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment & Banking. Heute sitzt mir Sascha Dewald gegenüber. Er ist Bereichsleiter Privatkunden bei der DKB und war vorher CEO von Finreach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich sagte es eingangs, Bereichsleiter Privatkunden. Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Und wie sieht dein Tag aus, wenn du ins Büro gekommen bist?
Ja, ich bin jetzt seit, ich habe es gerade eben gerechnet, knapp 9 Monaten hier bei der DKB als Bereichsleiter Privatkunden. Was mache ich am Ende? Kümmere ich mich mit meinen dann noch sehr zahlreichen Kollegen hier im Privatkundengeschäft der DKB darum, dass unsere bestehenden Kunden jeden Tag happy sind, dass sie sagen, ich bin bei der besten Bank der Welt, ich habe irgendwie keine großen Probleme und mein Geld ist sicher und ich habe alles, was ich brauche. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Kundenservice. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als 4 Millionen Kunden. Da gibt es natürlich die ein oder andere Frage mal. Habe meine Karte gesperrt, verloren, will ein neues Produkt abschließen oder auch meinen besten Freund werben. Und darum kümmere ich mich. Gleichzeitig natürlich auch noch ein bisschen Kommunikation. Wir sorgen natürlich auch dafür, dass uns auch neue Kunden, die jetzt noch nicht bei der DKB sind, kennen und kennenlernen, weil wir natürlich auch davon überzeugt sind, dass wir wachsen wollen. Wir wollen weitere Kunden zu uns gewinnen. Und das ist auch Teil meines Aufgabengebiets. Und am Ende sage ich immer, das ist so diese Rolle Mädchen für alles, um den Privatkunden happy zu halten. Und darum kümmern wir uns.
Aber die rufen ja nicht dich persönlich an, oder?
Nicht alle.
Aber das kommt vor?
Ja, na klar. Also ich meine, meine Freunde und mein Netzwerk aus den guten alten Zeiten wissen natürlich jetzt auch, dass ich salopp gesagt die Seiten gewechselt habe und jetzt halt irgendwie auch bei der DKB bin. Sehr viele von meinen Freunden, Familie und auch ehemaligen Geschäftskontakten sind selber auch Kunde bei der DKB. Sprich, wenn es zu Fragen kommt, dann nutzen die schon irgendwie die direkte Linie.
Ah, ja.
Und das ist dann, es ist immer ganz witzig, weil dann kommen halt auch echt tatsächlich Sachen über noch irgendwie Xing, ein bisschen altbacken oder über LinkedIn und natürlich über alle Kanäle, die man sich vorstellen kann.
Ja. Du sagst, Xing ist altbacken. Wie funktioniert das in der Finanzdienstleisterbranche? Wechseln die auch zu LinkedIn schon?
Ich weiß nicht, ich habe noch einen Xing-Account, aber ich nehme den wahnsinnig stiefmütterlich nur noch überhaupt wahr. Also ich glaube, ich bin schon sehr früh, ich glaube schon 2010, sehr schnell zu LinkedIn übergegangen. Da war das auch alles noch ein bisschen kleiner, super international, eigentlich kein Deutscher wirklich dort vor Ort. Das hat komplett gedreht.
Ja.
Also ich glaube, fast kein ernstzunehmender Mensch im Business, gerade in Deutschland, fokussiert sich noch auf Xing, sondern eher auf LinkedIn, weil es, glaube ich, produktseitig besser ist, wobei Xing zieht ein bisschen nach. Aber ich glaube, die haben einfach den Anschluss verpasst und haben jetzt nicht so wirklich von diesen Netzwerkeffekten partizipiert, vor allem dem Internationalen, was ja auch immer einfach mehr en vogue ist.
Also das heißt, wenn ich dich erreichen möchte und nicht zum Hörer greifen will, dann erreiche ich dich über LinkedIn.
LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Ich bin auf sehr vielen unterschiedlichen Kanälen zu Hause.
Okay, aber hast du ein Ritual morgens, wenn du ins Büro kommst? Erstmal Kaffee und ein kleines Gespräch mit den Kollegen oder
so
bist du sehr fokussiert und setzt dich sofort an den Schreibtisch? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe, mein Ritual beginnt zu Hause schon sehr früh, weil ich habe 2 Kids, noch sehr klein und ich bringe die jeden Morgen in die Kita. Das heißt, da ist natürlich auch so ein bisschen prozessuale Härte gefragt. Natürlich irgendwie, wir stehen wahnsinnig früh auf und dann spielen wir noch viel, lesen Bücher vor. Dann heißt es natürlich auch ein bisschen wirklich loslegen und loskommen zu Hause. Das heißt, wir machen uns dann fertig, dann bringe ich die mit dem Fahrrad in die Kita und dann beginnt so meine erste Konzentrationsphase, wo ich mich so ein bisschen gedanklich und in meinen Gehirnschmalz aufwärme und dann fahre ich in die Bank, meistens mit dem Fahrrad, manchmal mit der S-Bahn, ganz selten mit dem Auto, weil es dort tatsächlich einfach am längsten. Und dann,
das ist in Berlin tatsächlich oftmals
so. Ja, total. Es ist also unkontrollierbar und so unvorhersehbar. Ja, jetzt gerade ist irgendwie hier die große Straße 17. Juli gesperrt. Juni. Und wenn du da langfahren willst, machst du auf einmal Faktor 3 an deinen Commuting Time.
Ja, ja.
Und mit dem Fahrrad ist es tatsächlich einfach das verlässlichste Vehikel in Berlin, finde ich.
Genau.
Und macht irgendwie auch am meisten Spaß. Ein bisschen frischen Wind um die Nase.
Genau, wir sitzen ja hier in der Friedrichstraße, um das kurz zu erwähnen. Also wirklich ein sehr schönes Gebäude und ja, in der Friedrichstraße im Grunde gut zu erreichen.
Ne? Ja, also, wir sind super zentral. Nee, und dann gibt es tatsächlich, dann bin ich sehr durchgetaktet. Das heißt, ich bin sehr viel in internen Meetings, in externen Terminen. Ich versuche natürlich auch sehr viel Zeit für meine Kollegen zu blocken, wenn es dann zu operativen Themen kommt, zu Fragestellungen, aber natürlich auch zu strategischen und taktischen Themen. Ja, das ist ja auch ein Teil dieser Rolle, dass wir uns sehr intensiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Wo wollen wir hin? Wie sieht eine Mehrjahresplanung aus? Und was wollen wir überhaupt erreichen in den nächsten Jahren? Und das versuche ich alles in einen guten Gleichklang zu bringen. Und takte meinen Tag da tatsächlich sehr intensiv, eigentlich fast minütlich durch, ohne dass da wirklich viel Freiraum ist, weil ich versuche, maximal brutal effizient zu sein in der Zeit, wo ich arbeite.
Hat sich, du sagtest es, du hast ja die Seiten gewechselt, du warst ja vorher CEO von Finreach. Hat sich an deiner Art zu arbeiten etwas geändert, nachdem du die Seiten gewechselt hast? Oder kennst du diese Arbeitsstruktur schon eben auch aus deiner Startup-Zeit?
Total gute Frage. Ich glaube, bisher habe ich mich noch nicht wirklich gewandelt. Also jetzt bin ich erst 9 Monate hier dabei. Das heißt, die letzten 10 Jahre sind nicht ganz ungeschehen zu machen. Das heißt, ich versuche eigentlich die gleichen Arbeitsmechanismen und Instrumente weiterhin zu nutzen. Natürlich komme ich hier in eine Organisation, die erstmal anders tickt, die auch erstmal eine andere Philosophie und auch eine andere Kultur hat. Per Definition, als es jetzt halt ein Startup hat, was halt irgendwie 10, 20, 30, 50 Leute halt irgendwie hat, super international ist und eigentlich immer nur nach Wachstum und Wettbewerb schreit.
Wie viel wart ihr zum Schluss?
Bei Finreach waren wir, glaube ich, 55, als ich rausgegangen bin. Das war dann tatsächlich schon eine substanzielle Größe, die sich dann nicht einfach mal mehr so leicht nebenbei managen lässt. Aber wir haben halt irgendwie, als ich dazu kam, waren wir, glaube ich, 4. Das ist dann noch schön klein und angenehm. Und dann, wie es halt dann ist, auch in der Startup-Branche, erste Finanzierungsrunde, dann geht es halt auch schnell. Ne? Dann stellst du halt irgendwie ein und versuchst tatsächlich halt die Wachstumsgeschwindigkeit mitzunehmen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, meine Mechanismen und meine Arbeitsart hat sich nicht geändert. Ich versuche mich natürlich auch auf die DKB ein bisschen anzupassen, auf meine Kollegen. Versuche aber auch tatsächlich Themen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, sowohl in meinem eigenen Führungskonzept mit Mitarbeitern und Kollegen weiter zu verwenden. Es ist halt schon was anderes, ob dann am Ende 50 Leute mit dir arbeiten oder jetzt bei mir im Bereich sind es ein bisschen mehr als 200. Auch am Ende sind es irgendwie nur Faktor 4, aber es ist doch tatsächlich etwas ganz anderes. Alleine jetzt jeden Einzelnen kennenzulernen und irgendwie auch dann zu grüßen, zu wissen, was macht ja die oder derjenige tatsächlich, das dauert dann schon so ein bisschen. Jetzt sind wir auch in der DKB in einer Bank, die eine sehr lange Unternehmenszugehörigkeit hat. Wir sind, glaube ich, bei über 9 Jahren. Ich habe Kollegen um mich herum, die machen seit über 2 Dekaden Banking besser. Und das ist für mich natürlich auch am Anfang sehr schwer gewesen, weil ich habe ja dann schon, ich rotiere sehr schnell. Mir wird ja, wenn du dir meinen Lebenslauf anschaust, da gibt es ja keinen roten Faden. Du kannst einen erkennen, wenn du unbedingt willst, aber ich wechsle sehr schnell. Ja, ich bin sehr sprunghaft. Mir wird tatsächlich auch ab und zu ein bisschen
langweilig. Ist ja.
Finreach waren nur 3 Jahre.
Ach so, okay.
Ja,
okay.
Nee, insgesamt waren es 10 Jahre in der Startup-Welt, sag ich mal. Finreach waren knapp 3 Jahre und gehört damit schon zu einem meiner längeren Abenteuer.
Okay.
Ja.
Du sagst, es gibt keinen roten Faden. Nochmal 3 Schritte zurück. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und was hast du studiert? Was hat dich an dem Studium interessiert?
Ja. Genau, ich spring ganz früh rein. Ich bin im Osten aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt. Erst auf einer Militärbasis von der NVA, weil mein Vater war bei der NVA, war Major, das heißt Offizier, und da waren natürlich alle sehr, sehr eng halt irgendwie auch dran. Dann sind wir ein bisschen rumgezogen. Als ich dann 16 war, sind wir nach Berlin gezogen. Und ich habe dann auch hier mein Abitur gemacht, bin dann direkt nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen. Das lag ja dann zum einen so ein bisschen in den Genen und wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen in meiner Erziehung. Das heißt, dieses Thema Armee war für mich immer irgendwie wichtig. Ich war dann ein Jahr bei den Fallschirmjägern. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Gar nicht so aus diesen, ich sag mal, typischen Werten und Normen heraus, die immer alle so proklamieren, Disziplin und Genauigkeit. Es war einfach wahnsinnig witzig, hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe, also jeder Tag war im Stile, teste deine Grenzen aus und geh über deine Grenzen hinaus. Und das hat mir schon immer gelegen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das habe ich ein Jahr gemacht und dann bin ich erstmal ein bisschen gereist, war eine ganze Weile allein in Südostasien und in Australien unterwegs und habe da natürlich auch versucht, mir überhaupt zu überlegen, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich hatte mich vorher schon mal beworben für Medizin. Mhm. An der FU, das hat mich immer interessiert, tatsächlich sogar irgendwann auch Biochemie, hat dann aber auch gesagt, naja, vielleicht ist das irgendwie auch das Falsche, weil ich war damals schon sehr spaßorientiert und es war mir wichtig, dass ich eigentlich jeden Tag auch freudvoll erlebe. Und dann,
das Lernen hat dich abgeschreckt? Oder die Perspektive
nicht
auf die, dieses
Feedback? Nicht per Definition, sondern dass da etwas gefehlt hat, wo ich sage, da will ich tatsächlich mich so richtig reinfuchsen. Und dann bin ich zurückgekommen von meinen Reisen und habe mich dann für Sportwissenschaft eingetragen, mhm. weil ich war schon immer irgendwie Sportfanatiker, das gehörte schon immer tatsächlich zu meinem Leben dazu. Wenn ich irgendwie ein paar Tage keinen Sport mache, bin ich ungenießbar. Das war auch schon in meiner Jugend so, das ist heute nicht anders und besser geworden. Da kann meine
dazu Familie kommen wir später,
sehen, ja.
weil der Ruf eilt ja ein bisschen voraus.
Ist das so? Okay, da bin ich schon gespannt. Na, und dann habe ich am Ende, ich hab Sportwissenschaft in Potsdam studiert, natürlich mit dem Schwerpunkt Management und Ökonomie, weil auch das war immer ein wesentlicher Teil, aber ich wollte kein klassisches BWL- oder Jurastudium machen. Das heißt, am Ende, auch das waren 4 Semester brutaler Spaß, Leichtathletik-Touren, auch Themen wie Gymnastik, Tanz, wo man ja irgendwie als heranwachsender männlicher Jugendlicher nicht unbedingt nur Spaß dran hat.
Hast du das koordinativ hinbekommen?
Am Anfang nicht, aber es wurde besser. aber ich glaube, die Dozenten waren auch schon Schlimmeres geboren, von daher war es okay. Aber natürlich auch Themen wie Anatomie, Biochemie, mhm. Physik, Biomechanik tatsächlich. Dann, ja, das hat auch sehr, sehr, sehr spaßorientiert. Dann habe ich ein Erasmus-Stipendium bekommen für ein Jahr nach Frankreich. Mhm. Da war ich dann in Nantes und Erasmus bedeutet ja jetzt auch nicht nur bretthartes Lernen, sondern auch den einen oder anderen spaßigen Teil und ein bisschen Party. Habe da allerdings dann auch sehr viel Zeit in den Themen Marketing, BWL, VWL, Controlling und sowas verbracht und dann kam ich wieder zurück nach Hause und dann habe ich versucht, mein Hauptstudium, was dann brutal eigentlich nur noch BWL, VWL und Finanz war, hinter mich zu bringen.
Das also
war
mir kein dann, Tanzen mehr.
Kein Tanzen mehr, im Guten wie im Schlechten. Ja. Aber das war mir dann schnell auch zu dröge und zu langweilig. Das heißt, ich habe da schon nachgedacht, was machst du denn jetzt nebenbei? Und ich habe immer schon gearbeitet, während der Schule, auch so die ganz klassischen Sachen, Pizza ausgefahren. Ich war mal eine Weile Fitnesstrainer, ich war mal Wakeboard-Trainer, auch toller Job, kann ich nur empfehlen.
Wakeboard ist?
Das ist hinter so einem Boot oder hinter einer Seilbahn mit so einem Brett hinterherfahren.
Okay,
genau.
Das sieht immer so leicht aus und ist wahrscheinlich super schwierig,
oder? Es dauert eine Weile, bis es wirklich leicht aussieht.
Ja, genau.
ja, und dann habe ich mir, weil ich habe früher Eishockey gespielt, hier in Berlin und hatte daher ganz gute Kontakte noch zu den Eisbären, habe dadurch dann ein Praktikum bekommen über die Eisbären bei einer Firma namens Anschutz Entertainment Group. Das sind die kennt man eigentlich nicht, die machen so Multifunktionsarenen weltweit. Die haben zum Beispiel hier in Berlin damals die O2 World gebaut, finanziert, geplant vorab natürlich. Und da bin ich dann reingerutscht, erst als Praktikant, dann als Werkstudent und dann auch schon während meines Studiums als, Junior-Vertriebler. Und da habe ich so Vertrieb und Marketing von der Pike auf gelernt. Tolle Leute gewesen, wahnsinnig dynamisches Team. Habe auch meinen immer noch heute besten Freund kennengelernt und mit denen quasi jeden Tag x Stunden geschrubbt und dann quasi das Inventar der Arena verhökert, im Guten. Und das habe ich dann eine Weile gemacht neben meinem Studium. Habe dann irgendwann meine Diplomarbeit geschrieben.
Ach, das hast du dann nebenher?
Habe ich nebenbei gemacht. Das war dann ganz dankbar, weil zu der gleichen Zeit war meine Frau, damals noch meine Freundin, gerade für ein langes Praktikum auch in Herzogenaurach. Das heißt, es hat sich dann so ganz gut gelegt. Und dann war aber mir 2009 irgendwie auch wieder langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, willst du jetzt irgendwie, das war dann Mitte, Ende 20, willst du jetzt dein Leben lang so verbringen? Und es war dann schon so ein bisschen Make or Break. Gehst du jetzt in so eine konzernigere Karriere? Und da habe ich ganz klar gesagt, nein, ich muss jetzt hier ausbrechen. Und dann habe ich ein paar ehemalige Geschäftspartner von der O2 World getroffen in Holland. Das waren Holländer, die in Amsterdam gerade ein kleines Startup gegründet haben, Paylogic. Das war ein Payment Service Provider, also ein Zahlungsabwickler.
Ja.
Und der strauchelte so dahin. Und jetzt kam ich aber mit meiner Ticketing-Erfahrung noch mit dazu. Aus der O2 World, die ja für viele, viele Events Ticketing gemacht hat, aber nur mit so dem bestehenden Eventum und Ticketmaster und sehr viel Monopolismus teilweise auch dort. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch dieses Vehikel, was wir schon haben, nutzen, und ein cooles Ticketing-System daraus bauen, was alle Veranstalter dieser Welt nehmen wollen, was fair ist, was nachhaltig ist und was einfach ihre eigene Marke repräsentiert. Mhm. Gesagt, getan, dann haben wir das umgewandelt, haben das dann in Deutschland nochmal neu gegründet und dann sind wir eigentlich 4 Jahre lang brutal marschiert und dann die ein oder andere Finanzierungsrunde noch gemacht und dann haben wir auf einmal über 120 Leute gehabt in 4 Ländern, waren aktiv in 25 Ländern. Ich habe irgendwie im Flugzeug gelebt 4 Jahre lang.
Oh ja.
Aber auch also typisch dynamische Startup-Zeit gewesen, mit vielen weiteren verrückten Weggefährten. Mhm. Und dann wollten wir eigentlich nur eine neue Finanzierungsrunde machen, dann hat sich tatsächlich die Möglichkeit eines Verkaufs ergeben. Mhm. Und da haben wir alle gesagt, ja okay, lass das doch machen. Können wir Exit in unseren Lebenslauf schreiben? Und dann haben wir das getan. Und
sehr
dann,
strategisch gedacht.
Sehr strategisch,
macht
genau.
Macht sich gut im Lebenslauf.
Genau, ja. Zumindest einen roten Faden irgendwie reinbauen. Ne? Und dann bin ich Ende 2014 auch da ausgeschieden. Die Firma gibt es auch heute noch. Die floriert wahnsinnig gut. Und dann habe ich mir überlegt, was will ich als nächstes machen? Und dann war ich über einen guten Kontakt von mir mit einem Startup aus Los Angeles, Talent House, was so eine Plattform ist für die Künstler und große Marken zusammenbringt. So das erste Influencer-Marketing damals, wenn man so möchte. Mhm. Da war ProSiebenSat.1 gerade an der Beteiligung interessiert und da habe ich dann mit einem Freund und einem ehemaligen Weggefährten aus ProSiebenSat.1, einer der ehemaligen Geschäftsführer, diese M&A-Transaktion mit begleitet und dann haben wir gesagt, lass uns doch diese Bude hier in Deutschland, Kontinentaleuropa öffnen, richtig groß machen, das wird was Tolles. Da waren auch damals schon namhafte Investoren wie einen Alec Baldwin und einen Eric Schmidt von Google mit dabei und das muss ja klappen. Ja, hat's nicht. Also zumindest nicht aus. Also man könnte jetzt immer sagen, wir waren unserer Zeit zu früh voraus. Mhm. Das haben wir damals.
Visionär.
Zu visionär waren wir, genau.
Klingt auch besser im Lebenslauf.
Vielleicht waren wir auch einfach. Also vielleicht waren wir die Falschen. Das mittlerweile reflektiere ich das so. Oder es war. Also es hat einfach nicht funktioniert vom Geschäftsmodell. Mittlerweile gibt es das auch immer noch. Das floriert auch immer besser. Offensichtlich war ich oder wir die Falschen. Zu der Zeit wurde auch meine Tochter, mein erstes Kind geboren und das war in Berlin. Ich war permanent nur im Flugzeug, habe eigentlich mehr oder weniger in München gelebt und habe dann gesagt, das ist es doch jetzt nicht, ich breche das ab und komme heim. Und dann habe ich Ramin Niromand getroffen, auch ein alter Weggefährte und Freund von mir. Der war Finnlieb, gerade irgendwie 1,5 Jahre alt. Die ersten Startups waren gegründet, unter anderem eine Firma namens Finreach. Mhm. Die hatte Ramin mitgegründet und hatte jetzt da die neue kongeniale Idee, da auch einen Kontowechsel noch mit dazu zu nehmen, weil er natürlich die regulatorischen Anforderungen für Banken der nächsten Jahre schon vorhergesehen hat. Und dann haben wir uns getroffen und er meinte, ja, da gibt es gerade eine Opportunität. Fintech wolltest du doch schon immer, Berlin wolltest du jetzt gerade, hast du nicht Bock. Und ich glaube, eine Woche später war ich da. Und dann habe ich das zusammen mit Matthias Eilreiner, der schon da war als Geschäftsführer, übernommen. Und dann haben wir uns in die Augen geschaut und haben gesagt, aber jetzt mal Vollgas, bitteschön. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Und dann der Markt war auch schon da, es gab auch schon 2 andere sehr erfolgreiche Kontowechsler. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns jetzt mal wirklich Vollgas geben. Und das war dann so auch wieder absolute Startup-Manier, Mietwagen gemietet und dann einfach irgendwie 300 Sparkassen und Volksbanken in 3 Monaten abgeklappert, 3 Anzüge im Gepäck und dann irgendwie Klinken putzen.
Mhm. Also statt Flugzeug, Mietwagen.
Ja, es war dann auch ein bisschen Flugzeug, weil ab und zu waren wir natürlich irgendwie auch in Frankfurt, da gibt es ja die eine oder andere Bank. Aber es waren vor allem auch die Kleinen, weil eine deutsche Bank macht dir nicht die Tür auf, wenn du sagst, hey, bist du irgendwie ein neues, cooles, trendiges Startup aus Berlin. Mhm. Ja, selbst wenn du irgendwie einen guten Anzug anhast, da möchten die gar nicht mit dir sprechen. So, das war damals auch noch ein bisschen anders. Das hat sich, glaube ich, heute gelegt ein bisschen. Zu der Zeit war ehrlicherweise schon eines unserer größten Assets, dass die DKB schon Partner war. Das war tatsächlich der erste Kunde, den Finreach damals hatte. Das waren auch diejenigen, die das Thema mitentwickelt haben und wo ihren geistiges Wissen mit in dieses Produkt auch gesteckt haben. Es war eine Entwicklungspartnerschaft. Und dann hatten wir quasi schon ein Logo auf unserer Website. Das war toll. Und damit sind wir dann hausieren gegangen. Ja. Dann kam die eine oder andere Sparkasse dazu. Irgendwann waren es dann 10 kleine Banken. Dann kam noch eine Fidor-Bank.
Ja.
Und dann wurde das immer größer. Und irgendwann haben wir dann aber auch sehr schnell gemerkt, wir müssen uns total anders aufstellen, als meine Startup-Erfahrung vorher war. Weil üblicherweise hast du sehr schmale Budgets, holst dir irgendwie deine alten Uni-Freunde dazu und noch ein paar Praktikanten und Werkstudenten, weil du musst ja permanent Geld sparen. Das ging nicht, weil wenn du an Banken einen B2B-Software-as-a-Service vertreiben willst, musst du dich auf der einen Seite sehr professionell und seriös aufstellen. Mhm. Das kannst du nicht immer ausschließlich nur mit Uni-Absolventen tun. Mhm. Die brauchen Wissen, die brauchen Expertise, teilweise auch ein paar Lizenzen. Das heißt, wir haben uns dann auch tatsächlich seniorige Leute eingekauft. Das ist dann auch ein bisschen teurer. Das heißt, da brauchst du die eine oder andere Finanzierungsrunde noch zwischendurch. Finlieb stand natürlich von Anfang an dahinter. Das hat massiv geholfen, da auch jemanden zu haben, der da auch langfristig dran glaubt und entsprechend finanziert. Und dann brauchst du noch ein anderes Thema. Du musst den Banken auf Augenhöhe begegnen und da verlässlich versichern, dass du deine Sales-Botschaften auch wirklich einhalten kannst. Das heißt, du musst in Compliance investieren, du brauchst einen externen Datenschutzbeauftragten, du brauchst IT-Konzepte, Organisationshandbücher und eigentlich willst du nur ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und musst aber diesen ersten Schritt vorab gehen. Und der Markt funktioniert brutal in Ausschreibungen, ja, in den typischen RFIs. Dann haben wir uns irgendwann 2017 war es dann größenwahnsinnig, wie wir waren, für eine Ausschreibung bei der Deutschen Bank beworben und sind dann dort quasi einmal ein halbes Jahr durch diesen brutalen Ausschreibungsprozess gegangen. Und da muss man sagen, die machen halt keinen Unterschied, ob du jetzt eine IBM bist, mit einem Watson, eine Salesforce oder eine SAP oder ein Finreach. Das ist dem Prozessverantwortlichen egal. Du musst die gleichen Sachen beibringen und die gleiche Professionalität zeigen. Auch in den Prüfungen, im Auditverfahren. Und dann haben wir uns aber, glaube ich, so die Zähne daran ausgebissen, dass wir, Matthias und ich und die ganze Mannschaft gesagt haben, wir wollen diesen Deal, egal was es für uns jetzt an Aufwand kostet. Mhm. Gesagt, getan, wir haben die Ausschreibung gewonnen und das war für uns intern natürlich ein Zeichen, wir können alles schaffen und natürlich extern nochmal eine Deutsche Bank zu haben, das ist nicht nur schlecht. Mhm. Dann haben wir sehr schnell gesagt, okay, wir wollen eigentlich die ganze Welt gleichzeitig erobern, wir wollen neue Produkte bauen, wir wollen in alle Länder gleichzeitig internationalisieren. Dann fing für mich wieder die Zeit an, wo es eigentlich hieß, Sascha lebt in der Lufthansa. Hab dann versucht, trotzdem irgendwie das Familienleben noch einigermaßen hinzukriegen, was ehrlicherweise sehr herausfordernd war und mir auch nicht immer, eigentlich fast nie wirklich gelungen ist. Das heißt, es war immer ein Spagat, es war immer sehr viel schlechtes Gewissen dem jeweils anderen gegenüber. Mhm. Mich selbst habe ich da komplett auch vergessen in der Zeit. Meine Freunde super vernachlässigt, weil ich das so unbedingt wollte, diesen Erfolg mit Finreach, dass das andere einfach nicht so richtig gepasst hat. Und dann wurde mein Sohn geboren, mein zweites Kind. Und dann habe ich irgendwann dann mit meiner Frau gesagt, lass uns mal offen sprechen, das geht ja so nicht weiter. Ja, weil dieses, selbst man setzt sich dann das Ziel, ja, machst du noch die Finanzierungsrunde fertig, noch den Account und dann wirst du ein bisschen entspannter. Das ist ja immer Quatsch. Und ich kenne mich ja nun mittlerweile auch selbst. Es ist ja nicht so, dass mir jemand die Arbeit vorgibt, sondern ich suche mir das halt. Ja, ich will da dann, ich habe diese blöde Genetik, dass ich immer versuche, in allem der Beste zu sein. Gar nicht im Wettbewerb zu anderen, sondern einfach die beste Version von mir selbst. Mhm. Und dann haben wir gesagt,
auch der Sportler wahrscheinlich durch.
Ja, brutal. Beim Sport ist es tatsächlich dann auch sehr wettbewerbsgetrieben. Aber ansonsten, da versuche ich einfach so die beste Version von mir selbst zu sein. Und das hat dann nicht geholfen, weil ich immer so auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe.
Ich finde das aber ganz spannend, weil sehr viele Gründer ja tatsächlich eine Sportlerkarriere hinter sich haben. Und dadurch sehr, sehr stark geprägt sind. Also diese Sportler-DNA scheint beim Gründen oder als Unternehmer hilfreich zu sein.
Brutal, glaube ich auch. Also ich kenne auch sehr viele von meinen Gründerfreunden ticken so. Mhm. Auch Matthias und ich, wir sind, glaube ich, in vielen Themen damals bei Finreach in den Wettbewerb miteinander getreten, allen voran Sport. Und das hat uns auch immer gegenseitig beflügelt. Dann ist auch der ein oder andere Witz dann über den anderen, wenn er gerade mal wieder dann doch ein kleines Bäuchlein bekommen hat aufgrund des vielen Arbeitens. Und das hat uns sehr gereizt. Das reizt mich immer noch. Also dieses Thema Sport spielt einfach einen wesentlichen Teil in meinem Leben.
Du hattest ja erwähnt, dein Vater war beim Militär. Auch das ist mir schon mehrfach begegnet. Würdest du sagen, weil dein Leben klingt ja trotz dieses ganzen Spaßfaktors, den du betonst, doch trotzdem sehr diszipliniert, oder?
Also mittlerweile, ja. Ich glaube, wenn ich meine Eltern fragen würde, also das hat sich erst so im Studium oder kurz vorm Studium wirklich gewandelt. Ich war, glaube ich, früher ein radikaler Chaot. Weil ich tatsächlich einfach alles ausprobieren wollte. Mir waren Regeln schon immer sehr zuwider. Das wurde dann immer ein bisschen besser. Ich hatte ein Problem mit Autorität früher. Das heißt, ich wollte einfach alles machen. Ich wollte wahnsinnig viel reisen. Ich wollte jeden Mist machen. Ich habe mich auch brutal verletzt bei vielen Themen. Ich habe auch schon mal ein paar Monate im Krankenhaus gelegen mit einer gebrochenen Hüfte. Oh. Warum ich dann meine Eishockey-Karriere auch an den Nagel hängen musste. All das getrieben durch ich nenne es immer irgendwie meinen individuellen Größenwahn, aber ich wollte mich einfach ausprobieren. Mhm. Und dann kam tatsächlich während des Studiums, weil da muss ich dann tatsächlich auch mal richtig lernen, habe ich irgendwie Selbstdisziplin gelernt. Noch mehr. Und ja, natürlich wurde das auch durch meinen Vater auch immer vorgegeben, ein bisschen, oder vorgelebt, dass das Erfolg natürlich auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun hat. Der hat nach seiner Militärkarriere eine sehr erfolgreiche Karriere auch nochmal in der Wirtschaft geleistet, bis hoch in den Vorstand. Und das hat mir natürlich auch immer imponiert. Das war so, also ich habe immer mich schon gewundert, wie kriegt der das überhaupt hin, gleichzeitig so cool zu sein, dann doch irgendwie so viel Zeit für seine Kids zu haben, aber irgendwie so brutal erfolgreich zu sein. Mhm. Und auch immer, also der war auch immer, ich glaube, der ist jetzt 68. Ich weiß gar nicht, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, fördert mich direkt wieder heraus. Aber ich glaube, bis ungefähr vorletztes Jahr war er auch stärker als ich, schneller als ich, besser in Shape als ich, weil ihm das auch sehr wichtig ist, auch in einem Wettbewerb zu mir. Also wir haben uns auch früher regelmäßig, wenn wir Auseinandersetzungen hatten, die Boxhandschuhe angezogen, ja, in den Garten verzogen und dann halt einfach das so ausgetragen. Das war,
mit jeweils kämpfen wieder.
Das war Teil unserer DNA, das ist halt auch heute immer noch. Und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dass er jetzt vielleicht nicht mehr so fit ist wie ich, dass ich gleich nächste Woche die nächste Herausforderung von ihm kriege.
So und wie an. Was?
Genau, ja, auf geht's.
Und hast du den Schlüssel gefunden, wie er das hinbekommt? Weil das ist ja offensichtlich etwas, was du sehr erstrebenswert erachtest.
Ja.
Wie er das hinbekommt. Und bist du da auch schon? Oder?
Naja, also ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel final gefunden habe. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Also auf der einen Seite, ich bin ja Optimist bei allem, was ich tue. Ich versuche bei allem irgendwie Spaß zu haben. Ich stehe morgens auf und denke so, geil, ein neuer Tag. Auch wahrscheinlich ein bisschen Glück, dass ich nicht zum Pessimismus oder zur Depression neige. Tatsächlich nie. Das ist auch Glück, glaube ich, das liegt mir auch einfach in den Genen. Und ich suche auch mein Glück. Ich glaube auch nicht so wahnsinnig an meine, also ja, ich habe Anlagen und ich habe auch ein Talent für gewisse Sachen, aber ich glaube ehrlicherweise daran, ich glaube an harte Arbeit. Ja, ich glaube, ich halte das da immer so mit diesem Venture Capital, 1% ist die Idee, 99% sind die Execution. Ich glaube auch, harte Arbeit und Arbeitsethos schlägt alles andere. Und am Ende ist es, jetzt habe ich mich verzettelt, in so einem Podcast sich zu verzetteln ist auch blöd, ne?
Wir hatten den Schlüssel, dass du auf einem
guten genau.
Weg bist.
Der Schlüssel, genau, danke schön.
Mit 68 genauso fit zu sein. Und
ja, genau, das ist ja nur ein Thema. Also für mich ist wichtig, oder wie versuche ich mein Leben zu begreifen? Ich versuche tatsächlich, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, die beste Version von mir zu sein in all meinen Lebenswelten. Also ich versuche, der beste Papa zu sein. Ich versuche, der beste Ehemann zu sein, das ist mir auch sehr wichtig. Aber auch die beste Version von mir selbst, ja, sowohl sportlich als auch intellektuell. Und ich versuche, der Beste in meinem Job zu sein. Gar nicht im Wettbewerb, sondern einfach nur so, wie ich mich gerade entsprechend bewähren kann. Das geht nicht immer, weil am Ende habe auch ich nur 100% Zeit und Kapazität zu allokieren. Aber die reichen mir nicht. Mhm. Also das ist so, also ich habe vor kurzem mal mit meiner Frau so eine Netflix-Serie gesehen, die heißt Suits, mit dem berühmten Anwalt Harvey Specter, der dann erklärt auch, was für ihn wichtig ist. Und dann hebt er so die eine Hand vor die Brust oder vor den Bauch und sagt, life's like that, but I like that. Und dann hebt er die andere Hand halt irgendwie vor sein Gesicht und sagt, er braucht mehr. Und das ist bei mir auch so. Ich versuche durch Eigenoptimierung einfach mehr Zeit rauszuschlagen. Ich will aber auch, also wenn ich im Job bin, will ich diese Zeit perfekt nutzen. Ich will hier so effizient wie möglich die Themen weitertreiben. Ich will auch hier in der DKB gewinnen mit der DKB zusammen. Ich möchte aber auch, wenn ich mit meinen Kids zusammen bin, sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Ich glaube nicht an dieses Thema Quality Time. Ich glaube an Quantity Time. Ich will die wirklich erleben. Und ich will, das ist nicht despektierlich gemeint, ich glaube, jeder entscheidet sich selbst für seinen Lebensweg, aber ich will kein Berater-Daddy sein, der irgendwie Donnerstagabend mal irgendwie reinfliegt, giving hugs, kissing babies und am Sonntag wieder weg ist. Sondern ich will meine Kids jeden Tag sehen. Jeden Morgen und am liebsten auch jeden Abend. Ich hole die einen Tag von der Kita ab pro Woche. Das funktioniert nur, weil ich natürlich auch hier wieder die Freiheiten habe, die ich brauche. Das heißt, das ist natürlich toll, dass die DKB mir die Möglichkeit gibt, einen Nachmittag halt nicht hier zu sein, sondern mit meinen Kids die Zeit zu verbringen.
War das Bedingungen für dich, als du hier angefangen hast?
Das war eine Bedingung für mich selbst. Ich habe das so nicht vorher geäußert und nicht aus Angst nicht, sondern weil ich dann, glaube ich, das positive Gefühl von mir selbst habe oder die Überzeugung, dass ich es hinkriegen kann. Das Thema ist, ich arbeite sehr viel und ich arbeite super gerne viel. Also ein 40-Stunden-Job wäre nichts für mich. Ich arbeite tatsächlich fast jeden Abend, jede Nacht. Das heißt, wenn meine Kids im Bett sind, dann verbringe ich noch ein, zwei Stunden mit meiner Frau, dann geht die irgendwann auch ins Bett, dann setze ich mich an den Rechner. Und das liebe ich, das ist mittlerweile Teil meiner DNA geworden, teilweise bis spät in die Nacht. Da bin ich am produktivsten, da kann ich richtig viel auch strategische und taktische Themen angreifen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich hier, glaube ich, zu wenig arbeite, aber es ist genau dieser Spagat. Also ich knapp's dann lieber an meinem Schlaf ab und optimiere meinen Schlaf.
Schläfst du denn überhaupt?
Ja, aber auch da schlafe ich sehr kontrolliert. Oder es klappt auch nicht immer. Ja. Wir haben zwei kleine Kinder, wie ich dir vorhin schon erzählt habe. Da ist es nicht immer alles nur perfekt.
Ja, die machen einem ja gerne mal einen Strich durch die Rechnung. Ja.
Grundsätzlich, also heute Nacht war wieder irgendwie ab um drei richtig Randale bei uns, weil meine Tochter irgendwie schlecht geträumt hat. Und dann war sie aber so hellwach, dass wir erstmal eine ganze Weile wach waren.
Ja.
Aber ich habe mal vor zwei Jahren so ein richtig tollen Coach gehabt, einen Business Coach. Und mit dem habe ich an so ganz vielen Optimierungsthemen gearbeitet für mich selbst. Und eine Sache war, an der wir gearbeitet haben, meine Schlafoptimierung. Dann habe ich tatsächlich immer auch mit meiner Apple Watch damals geschlafen und getrackt, wie sind meine Schlafzyklen. Und ich habe offensichtlich sehr standardisierte 90 Minuten Schlafzyklen. Das heißt, ich schlafe in 90 Minuten Rhythmen, bedeutet entweder 4,5 oder 6 Stunden. Meistens sind es 4,5. Weil wenn ich 5 oder 5,5 schlafe, bin ich unausstehlich. Wenn ich 4,5 schlafe, ist alles super.
Aha. Das heißt, du stellst einen Wecker, damit du auch wirklich nicht länger als 4,5 Stunden schläfst?
Oder ich gehe tatsächlich erst nachts dann sehr spät ins Bett. Ja.
Und aber das dann ist eben mit der Hoffnung, dass die Kinder dich schlafen lassen.
Ja, oder ich weiß halt, mittlerweile wecken die mich halt immer irgendwie zwischen 6 bis 6.15 Uhr, manchmal auch ein bisschen früher und dann weiß ich schon. Also das ist ja auch ein bisschen ein eingegrooftes System mittlerweile.
Ja.
Aber das ist so diese Art der Selbstoptimierung, wo ich auch sage, ich will halt auf diesen ganzen Lebenswelten irgendwie funktionieren. Ja, ich will meiner Frau, wie ich ja schon gesagt habe, einfach ein toller Ehemann sein. Und auch das klappt nicht immer. Aber ich versuche daran auch einfach brutal zu arbeiten, so wie wir zusammen, als auch ich alleine. Ich versuche halt auch zu zeigen, hey, wir haben dieses klassische Rollenverständnis nicht. Von uns war Anfang an klar, wir beide haben Jobs, die herausfordernd und ambitioniert sind. Mhm. Wir beide wollen das Thema Familie im vollen Fokus haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt irgendwas nicht klappen würde, dass ich sagen würde, hey Schatz, du musst jetzt aber ganz dringend mal deinen Job verlassen oder irgendwie früher, weil ich bin ja irgendwie hier Bereichsleiter und so. Ne? Sondern wir teilen uns auch jede Krankheit 1:1. Wir versuchen das zumindest. Jetzt bin ich auch ab und zu auf Dienstreisen und kann das nicht immer gewährleisten. Wir haben auch einen guten Support durch die Großeltern. Das hilft ja auch immer
das
brutal.
Das ist sehr viel wert.
Das ist so, glaube ich, also das beste Geschenk. Ja. Auch an der Stelle Riesendankeschön an die Omi. Ja. Das kann man auch für Geld nicht kaufen. Kein Babysitter oder Nanny in der Welt können so eine Oma-Liebe in beide Richtungen wegmachen. Es geht einfach nicht. Mhm. So. Und das sind
eine
so
gute Oma.
Die Themen. Aber das ist so ja. Mein täglicher Balanceakt. Und ich versuche da immer besser zu werden. Aber das, mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut.
Ja, verstehe. Okay, wie bist du denn dann letztendlich hier gelandet? Also war dann irgendwann, dass du sagtest, okay, ich muss jetzt einfach Tempo rausnehmen und gehe dann zu, ich sag mal, so was eher Konzernigem? Oder hört ihr das nicht gerne?
Doch, total. Es ist ein Konzern.
Ja,
also,
ja.
Es ist ja, was es ist. Ne? Ich meine, es sind, glaube ich, jetzt knapp 4.000 Mitarbeiter hier bei der BKW.
Ja, ja. Weil du hättest ja auch gründen können oder
genau,
neue also, Start-up.
Ja, total. Das war auch.
Die steht da ja so, sicherlich sehr viel offen.
Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Am Ende. Ja, vielleicht, also es war ein brutal, also rückblickend ein echt nerviger Prozess. Was haben wir gemacht? Wir waren letztes Jahr anderthalb Monate in Elternzeit, da war ich noch Geschäftsführer bei Finreach, aber das war mir auch damals wichtig, dass ich mir das gönne. Und auch da habe ich gesagt, diese Zeit kommt nur einmal in meinem Leben, weil meiner Tochter habe ich schon nicht gemacht, da war ich zwar auch viel zu Hause am Anfang, aber dann war ich halt auch einfach weg. Ich würde das nicht verpassen, wenn mein Kleiner einmal klein ist. Ein drittes Kind fällt aktuell irgendwie aus dem Scope. Von daher haben wir gesagt, das muss jetzt sein. Und in der Zeit haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe den Job geliebt, es hat alles Spaß gemacht. Ich hatte tolle Investoren, ein gutes Gefühl. Aber am Ende habe ich gesagt, ich muss mich selbst hier aus der Schusslinie nehmen. Aber was kommt danach? Und dann, ja klar, hätte ich neu gründen können. Ich hätte irgendwie in ein Startup reingehen können, was schon da ist. Irgendeine Geschäftsführerposition wäre schon irgendwo frei gewesen, denke ich mal. Hätte ich vielleicht auch gar nicht so ganz doof gemacht. Aber dann wäre ich, glaube ich, von dem Regen in die Traufe wieder hineingewatschelt. Und das wollte ich explizit vermeiden. Ja, das heißt, was habe ich gemacht? Und tatsächlich haben mir meine engen Freunde und auch meine Frau sehr, sehr doll dabei geholfen. Ich habe so ein Wertegerüst für mich mal aufgemalt. Und habe dann so ganz viele Sachen reingeschrieben, die mir wichtig sind, die mir aber auch explizit total gegen den Strich gehen, die ich gar nicht mehr will. Dann habe ich das parametrisiert und ein bisschen irgendwie gewichtet. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die mir super wichtig waren, die da rausgeputzelt sind. Das eine war Wirksamkeit und Gestaltungsspielraum, weil ich dann schon weiß, wenn ich nicht auf ein Produkt, auf ein Team, auf eine Firma wirklich eine Wirksamkeit ausüben kann und Gestaltungsspielraum habe, das zu tun, dann wird mir langweilig, ganz schnell, und dann werde ich auch ganz schnell einen Stecker ziehen. Zweites Thema war, ich will ein geiles Team haben. Ich will also es ist für mich zwanghaft, ich will meine Zeit nicht mit, salopp gesagt, Arschlöchern verschwenden. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist für mich wertvolle Lebenszeit. Ich will professionelles Umfeld haben, aber ich will auch Spaß mit den Leuten haben. Sonst mache ich was anderes. Und ich will permanent auch mich weiterentwickeln und lernen. Und dann habe ich so 3-4 Themen mir auch mal ein bisschen näher angeschaut, auch mal überlegt, nochmal vielleicht Beratung. Ach nee, zu viel Zeit fällt aus oder zu viel weg. Habe dann natürlich auch so mit den, ich sag mal, ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt ja auch in Berlin die ein oder andere, ich sag mal, moderne Bank, mit denen habe ich natürlich auch gesprochen. Ich habe auch gesprochen mit so ein paar großen Digitalunternehmen. Am Ende war es total einfach. Also ich kannte die DKB vorher schon sehr gut, ich kannte die handelnden Personen sehr gut. Ich habe insgesamt 4 Produkte entweder gemeinsam mit der DKB entwickelt oder hierhin vertrieben. Ich kannte die Themen und die Strukturen, und das ist eine Bank, die ist halt nicht stehen geblieben. Mhm. Die sagt halt jeden Tag, sie wollen sich verändern. Das Thema Change ist hier einfach in der DNA mit drin, und das fand ich total cool. Jeder Mitarbeiter, mit dem ich jetzt echt gesprochen habe, und das ist jetzt kein Employer Branding oder sowas, das sind, ich sage immer, ihr seid echt Intrapreneure. Das sind zwar ganz normale Mitarbeiter, die sind irgendwie seit 22 Jahren hier, aber die überlegen sich coole Ideen jeden Tag, die sprühen vor Ideen. Das ist echt cool. Und das war mir super wichtig. Und dann hat die DKB am Ende mit einem echt großen Länge Abstand gewonnen. Und natürlich war für mich auch wichtig, mal was mit Stabilität und auch Substanz zu machen. Und jetzt kommt wieder mein Wettbewerbsgedanke. Auch da war mir wichtig, in etwas hineinzugehen, wo ich sage, das kann das nächste große Ding werden. Ja, wir sprechen in der Bankenbranche von viel Konsolidierung, von viel Schmerzen, höheren Kosten, Legacy-IT, niedrigeren Erträgen, bla bla bla. Ich glaube, die DKB kann hier als einer der sehr wenigen Gewinner rausgehen. Und da habe ich gesagt, ich will das machen. Ich will Teil davon sein und ich will mit gutem Vorbild in diese Mannschaft auch hineingehen, genau mit dieser Ausrichtung. Ja, gesagt, getan, jetzt bin ich hier.
Okay. Lass uns mal über das Thema Sport reden.
Gerne.
Hat es ja vorhin schon angedroht. Als wir die Fragen gesammelt haben, kam sehr viel zum Thema Sport. Du läufst Marathon, stimmt das?
Ich bin einen Marathon gelaufen.
Okay.
Ja,
also bist du mit deiner Zeit zufrieden? Ich frage jetzt nicht nach der Zeit, aber bist du damit persönlich zufrieden?
Nein. Ich glaube, da werde ich niemals ein Ja sagen. Also es war eine gute Zeit, das kann ich auch sagen. Es war eine 3 Stunden 18 Minuten. Als ich angefangen habe, mich dem Thema zu nähern, vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe schon immer sehr viel auch Leichtathletik gemacht, sehr viel Läufe gemacht, sehr viel. Ich habe auch schon ein bisschen 2 halbe Ironmans gemacht, viele kleine.
2 halbe Ironmans ist von allem die Hälfte.
Von allem die Hälfte, genau. Das ist halt irgendwie 1,8 Schwimmen, 90 Fahrradfahren und 21 Laufen. Ich bin schon zahlreiche Halbmarathons gelaufen, gefühlt auch sehr schnell, natürlich nie wirklich 100% zufrieden. Und dann habe ich letztes Jahr in der Elternzeit gesagt, fuck it, jetzt probierst du mal den Marathon. Weil einige von meinen guten Freunden, auch in Unternehmerkreisen, die laufen sehr, sehr schnell. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du auch mal los. Und dann näherst du dich auf irgendwann so Zielzeiten. Das macht es aber auch total nervig und anstrengend, weil ich bin halt selbst bei meinem ersten, und ich bin mir da selbst auf die Nerven gegangen. Ja, hätte auch sagen können, ja, jetzt lauf den halt mal, und ein Marathon ist echt anstrengend. Kommst du erstmal ins Ziel? Und das war aber, dann hätte ich mich nicht motivieren können, dafür wirklich hart zu trainieren, sondern für mich war klar, ich muss den unter 3:30 laufen, eigentlich eher so an die 3 Stunden ran, weil ansonsten wird es halt irgendwie doof. Dass das total illusionär ist, ist mir mittlerweile jetzt nachträglich auch klar, und habe da auch den ein oder anderen Schmerz in meinem Körper gespürt, den man hätte, glaube ich, nicht machen sollte. Also jetzt nicht muskulär, sondern auch so Knochen, Bänder, Gelenke, die sich natürlich daran auch erstmal gewöhnen müssen. Aber also das Thema Sport und im explizit auch Laufen ist total mein Ding. Ich fühle mich da frei. Ich laufe auch nicht einfach so, ich jogge nicht so durch den Wald einfach so. Ich habe immer irgendeinen Trainingsrhythmus in meinem Kopf. Entweder laufe ich was Langes, Langsames, oder ich gehe sehr viel tatsächlich ins Stadion auf die Bahn und mache da so ganz unangenehm hässliche Intervalle, so 10 mal 400 Meter und solche Geschichten. Aber ich, für mich ist das total freudbetont. Und ja, danach würde ich auch am liebsten irgendwie das Müsli von davor wieder ausspucken. Und mir geht es dabei auch nicht gut. Aber ich bin total happy danach. Das ist so ein richtiges Glücksgefühltreiber für mich. Mhm. Und das macht mich glücklich, ja.
Also wenn du läufst, gehörst du zu der Fraktion, die dann nichts denken, oder gehörst du zu der Fraktion, die dann ganz viel für sich sortieren können?
Beides. Wenn ich diese Geschwindigkeitseinheiten mache, wo ich versuche einfach sehr stark an meiner Schnelligkeit zu arbeiten, da kann man nichts denken. Also ich kann da nichts denken. Mhm. Da hat das Laktat mein Gehirn komplett übernommen und ich kann nichts tun, außer versuchen, zu schnell zu bleiben und zu überleben. Danach bin ich aber auch im Kopf leer. Das ist auch schön, mal so eine Zeit lang einfach nichts zu denken, weil ansonsten rattert der Kopf halt natürlich permanent. Was ich bei den langen Läufen brutal genieße, und da war das Marathontraining natürlich Gold wert, weil da bist du ja irgendwie stundenlang im Wald irgendwie unterwegs. Das habe ich dann meistens sehr früh morgens gemacht, damit es auch nicht von der Familienzeit abgeht.
Das heißt, du musst noch früher aufstehen, wenn die um 6.15 Uhr auf der Matte stehen, deine Kinder.
Ja, also ein, zwei Stunden habe ich dann schon weggespart. Aber genau zu der Zeit war ich dann am Sonntag immer so zwischen 4 und 5 dann irgendwie unterwegs. Und die ersten 2-3 Kilometer, ja, da bist du noch ein bisschen müde, aber da kommst du ja irgendwie so rein.
Und in Berlin ist man ja auch nie alleine beim Laufen, ne? Also,
oder? Na, um die Zeit schon.
Tatsächlich?
Ja, na, ich wohne in Charlottenburg, da bist du ja ganz schön im Grunewald.
Ja.
Und auch so richtig weit im Wald, da siehst du tatsächlich über Stunden niemanden außer die Wildschweine. So, oder mal einen Fuchs, also. Aber das genieße ich tatsächlich auch an Berlin. Aber die zweite Frage war ja noch von dir, denke ich auch danach. Und also gerade bei den langen Läufen denke ich brutal viel nach. Also entweder höre ich Hörbücher oder Podcasts. Auch dort versuche ich mich insofern selbst zu optimieren, dass ich so viel Content wie möglich inhaliere, indem ich oft so dann die Pitch-Geschwindigkeit verändere, so dann in einer anderthalb- oder zweifachen Geschwindigkeit höre, was dann auch nicht so freudbetont ist. Aber dadurch rede ich mir zumindest selber ein, ich kann mehr Inhalte inhalieren. Ob das stimmt, vermag ich jetzt gar nicht zu sagen. Und das ist, glaube ich, so dieser Mix. Aber ja, ich kann da schon toll denken. Mhm. Das Problem ist natürlich immer auch gerade so in so Strategiephasen, in denen man sich ja dann auch so saisonal befindet. Dann will ich auch immer irgendwie Sachen aufschreiben und dann bremse ich irgendwie ab und dann habe ich mein iPhone dabei, versuche da irgendwas reinzutippern oder ich sende mir selbst eine Sprachnachricht. Ja.
Okay.
Ja.
Du bist ja nicht in Berlin groß geworden, hast dich aber für Berlin entschieden. Du sagtest ja vorhin, du hast fast mehr in München gelebt. Was reizt dich denn an Berlin?
Na, München war tatsächlich nur ein Jahr. Jetzt Berlin ist schon ganz schön lange, aber halt immer mal on-off. Mal ein Jahr Frankreich, dann viel Amsterdam und tatsächlich viel Flugzeug irgendwo, wo man dann in Hotels lebt. Homebase war schon die letzten Jahre Berlin. Ich finde, Berlin ist eine wahnsinnig tolle Stadt. Hier kommt tatsächlich alles zusammen, die gesamte Verrücktheit irgendwie der Republik, aber auch von Europa. Viele junge Menschen, ich mag dieses liberale Internationale total gerne. Ich mag auch die Freaks irgendwie am Kotti. Ich mag es aber auch manchmal gut bürgerlich irgendwie am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. Das ist, also du kannst hier einfach alles haben. Du hast ganz viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Du bist infrastrukturell super, super gut und du kommst überall schnell hin. Dazu kommt, ein Großteil meiner Freunde lebt hier. An die bin ich sehr eng gebunden. Meine Familie, die Familie von meiner Frau lebt hier. Das heißt, wir sind hier einfach auch ein Stück weit verwurzelt. Yeah. Yeah. Wir haben schon ganz oft versucht, ganz oft, so 3-4 Mal, so alle Zelte abzubrechen und woanders hinzugehen, so international. Und jedes
Was wäre
Mal,
dann da so eine Wunschdestination?
Wunschdestination wäre Hawaii. Das ist aber so brutal weit weg, dass du dann, glaube ich, nur noch Freundschaften und Bekanntschaften nur noch irgendwie über FaceTime und Skype machen kannst. Nee, aber wir.
Hawaii, weil man da so surfen kann? Du hattest mir im Eingangsgespräch erzählt, dass du surfst.
Ja.
Neben vielen anderen Sportarten.
Ja, also das kann man da ganz hervorragend tun. Aber auch, also wir waren da 2013, bevor wir Kinder hatten, waren meine Frau und ich 3 Wochen auf Hawaii.
Ach, wie schön.
Das war wundervoll. Mhm. Das war absolut fantastisch. Das ist so eine ganz andere Welt, aber tatsächlich einfach zu weit weg, um auch noch ein bisschen Anschluss irgendwie an das andere Leben zu haben. Ich glaube so Spanien, eine der spanischen Inseln, da haben wir zum Beispiel auch die Elternzeit verbracht in der Nähe zwischen Valencia und Alicante in einem Airbnb. Das ist so unaufgeregt, so entspannt, das ist toll, das ist irgendwie 2 Flugstunden von Berlin weg, das geht alles. Steht jetzt aktuell nicht auf der Agenda, aber sag niemals nie. Also wir kriegen es nicht so ganz aus unseren Köpfen raus.
Und aber die Sonne soll es sein.
Die Sonne soll es sein. Es wird nicht die Nordspitze von Norwegen. Ganz sicher. Also ich baue gerne mal einen Schneemann. Ich fahre wahnsinnig gerne Snowboard. Ich bin lieber am Wasser und am Strand.
Mhm.
Genau.
Okay. Bei Berlin wurde ich gefragt, Ost oder West? Jetzt hast du dich mit deiner Familie für Charlottenburg entschieden. Ja. Was für Berliner, das weiß jeder, doch relativ bürgerlich ist. Ja. Magst aber gleichzeitig auch das Quirlige von Berlin. Das bietet ja Charlottenburg nun nicht. Also wäre es für dich auch eine Möglichkeit gewesen, mal auf die andere Seite von, auf die Ostseite zu ziehen? Prenzlauer Berg oder, na gut, das ist ja auch schon nicht mehr quirlig, aber...
Das ist ja fast schon
ja, das
noch,
ist dann
bürgerlich
noch bürgerlicher als Charlottenburg. Keine Ahnung, ins Herz von Neukölln, keine Ahnung.
Oh Gott, nein, also da würde ich jetzt ehrlicherweise nicht hinziehen, weil mit meinen zwei Kids, da habe ich irgendwie jetzt noch nicht so richtig Lust drauf, vielleicht irgendwann später, aber nee, es ist so beides. Also die Familie von meiner Frau kommt auch aus dem Ostteil der Stadt, wir sind da wahnsinnig viel irgendwie auch zu Besuch. Ich habe auch die letzten Jahre immer irgendwie im Osten gearbeitet, das heißt, ich habe das sowieso schon viel. Soll ich nicht so viel Geräusche machen. Ich genieße tatsächlich dieses Leben in Charlottenburg sehr, weil gefühlt habe ich da so ein bisschen ländliche Ruhe, was ja auch Quatsch ist, weil es da total im Zentrum noch ist, irgendwie da in der Nähe vom Kudamm auch. Aber es ist ein bisschen sauberer, es ist ein bisschen strukturierter. Ich habe gute Cafés, ich brauche keine Clubs. Also, ich war lange nicht im Club und ich glaube auch, das wird noch irgendwie ein, zwei Jahre wieder dauern, bis ich wirklich regelmäßig vielleicht wieder in den Club gehe. Weiß ich nicht, vielleicht auch noch länger mit den Kindern. Aber ich vermisse das auch gar nicht. Ich brauche ab und zu ein gutes Restaurant, ich brauche ein gutes Café, eine gute Bar. Und dann brauche ich aber brutal gute Logistik für mich. Und die habe ich da. Ich bin ganz schnell auf der Autobahn, ich bin ganz schnell am Flughafen Tegel, solange er noch da ist.
Solange er noch da ist.
Genau. Ich bin aber auch
noch eine Weile sein, vermutlich.
Ja, ich würde auch sagen, also 20, 30 und dann schauen wir mal. Bis dahin fliegt sowieso keiner mehr. Ne? Dann fahren wir alle nur noch Fahrrad und Bahn. Und dann ist es natürlich auch das Thema Wald. Mal sehen, ja. Ich bin so schnell irgendwie im Wannsee und dann hast du alle Möglichkeiten.
Aber eher Grunewald statt Tiergarten.
Für mich ist es eher Grunewald statt Tiergarten, weil es einfach richtig Wald ist. Also wenn du da so ein paar Wege kennst, siehst du über Stunden einfach niemanden. Das ist ein richtiger Wald.
So. Das stimmt, ja. Bahn oder Auto oder Fahrrad oder E-Roller? Wie bewegst du dich?
Viel Fahrrad. Und auch das ist so ein bisschen bei mir so Sinuskurve. Also mal bin ich auch gemütlich und fahre mal irgendwie 3-4 Tage mit dem Auto. Bin dann aber wieder so genervt, weil ich in irgendeinem Stau rumstehe und irgendwie auch denke, ja, so turbo-nachhaltig ist das auch nicht. Das heißt, ich versuche schon Fahrrad als mein primäres Fortbewegungsmittel zu nutzen. Ich laufe aber auch regelmäßig, das heißt, ich habe auch Laufklamotten hier in der Bank. Das heißt, ich laufe auch abends manchmal dann nach Hause, morgens auch manchmal her.
Schöne Strecke, ja.
Ist eine total gute Strecke, klar, durch den Tiergarten einmal durch, noch ein extra Schlenker und dann ist das schon eine kleine Einheit. Ich fahre ansonsten auch einfach viel mit der S-Bahn, weil es auch einfach sehr schnell ist und halbwegs verlässlich.
Ja. Und jetzt ist ja Berlin auch Stadt der Extreme.
Ja.
Currywurst oder vegan? Was ist eher deine Fraktion?
Currywurst. Currywurst in Massen, glaube ich. Ja.
Okay. Genau. Gute Frage, die wir bekommen haben. Warst du denn vorher selber auch Kunde der DKB?
Ja, war ich tatsächlich. Und jetzt will ich das nicht abschwächen. Ich war und bin immer noch, wobei es nicht mehr ganz so extrem ist, glaube ich, so ziemlich Kunde von jeder Bank in Deutschland, aber auch von vielen europäischen Banken, weil ich natürlich auch damals schon bei FinReach sehr viel mehr angeschaut habe, wie funktionieren die Systeme. Ich glaube, bei FinReach war ich 28 Banken, konnte ich meinen eigenen nennen in meiner Debit- und Kreditkartenweste. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 15 oder 17. Aber ja, meine Hauptbank ist die DKB. Hier habe ich tatsächlich auch alles mit meiner gesamten Familie und meinen Kids auch. Auch schon bevor ich hier angefangen habe.
Jetzt war die DKB ja im Peer-to-Peer ganz früh vorne dabei mit Kringle. Ihr habt das Team auch übernommen, sozusagen nach der Insolvenz. Wie geht es jetzt dort weiter im P2P-Lending?
Das ist eine meiner Meinung. Also wenn ich die Antwort hätte, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt gar keine Zeit, hier mit dir zu sprechen, weil dann müsste ich das wirklich hundertprozentig perfekt implementieren, weil ich glaube da total dran. Also ich bin ein alter, also ich liebe den Gedanken, weil ich halt irgendwie auch, also auch schon bevor es Kringle gab, gab es irgendwie Payango, Avuba, was es da alles gab, es hat es halt alles nicht geschafft, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn man sich, also warum nutzen so viele Leute PayPal? Genau für diesen Use Case.
Ja.
Viele Banken bieten den einfach so nicht, oder der Großteil der Banken. Mhm. Bei Kringle war das tatsächlich ein wunderschönes System, aber am Ende haben es dann einfach zu wenig Menschen genutzt, was an der Implementierung lag. Wenn man sich dann in andere Länder schaut, in den Vereinigten Staaten, wo sowas schon komplett eingebunden ist, wo es total im täglichen Use von Millionen von Kunden ist, dann funktioniert das. Aber es ist immer dieser berühmte Netzwerkeffekt. Mhm. Wenn du den nicht sauber aufspielen kannst, dann gehst du leider unter, weil die auch Lendstar zum Beispiel, ja, aus München vom Christopher, das war wahnsinnig tolles Produkt, aber wenn du nicht viele Leute drauf bringen kannst, hast du kein Geschäftsmodell, weil die Margen sind so verschwindend gering in dem Bereich, dass es schwer ist.
Ja.
Wie geht's da weiter? Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren, sogar 3 Jahren hier ein System finden, wo sich die deutschen Banken drauf einigen können. Wir haben natürlich Quid, was mittlerweile ja nicht nur bei den Sparkassen, sondern auch bei den Genossenschaftsbanken im Einsatz ist. Die echten Zahlen kenne ich jetzt nicht. Die gehen ja auch zwischen irgendwie Heinz-Roger Doms sehr niedrig bis, weiß ich nicht, die Sparkassenfinanzgruppe und die Genossen kommunizieren andere Zahlen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube, da fehlt einfach noch Aufklärung. Der Deutsche neigt ja auch zu brutal viel Sicherheit und sagt, ja, nee, meine gute alte Überweisung ist doch irgendwie noch das Wichtigste und das Sicherste für mich. Mhm. Ich möchte mit diesem neumodischen Zeug noch nicht so viel zu tun haben. Ich glaube, da brauchst du einfach noch mehr Aufklärung. Für Aufklärung brauchst du Kommunikation, dafür brauchst du Geld. Das haben die meisten Startups nicht. Das heißt, auch die nächsten Cookies, Kringles dieser Welt werden meiner Meinung nach daran scheitern.
Mhm.
Ich glaube, da braucht es große Kampagnen und die gehen nur über die großen Bankenverbände.
Mhm.
Ich glaube, wenn wir hier eine Einigung haben, dann kann man in dieses Thema auch in Bezug auf Instant Payment und Co. dann wirklich hineingehen.
Ja, was meinst du denn? Über welchen Zeithorizont sprechen wir?
Bis wir ein System haben, was so implementiert ist, dass wir zufällig auf der Straße uns treffen und das nutzen können?
Ja.
5 Jahre.
Okay.
Was brutal lang ist.
Das ist in der Tat sehr lang. Und würdest du jetzt einem Gründer, der sich mit dieser Idee trägt, sowas zu machen, würdest du sagen, lass in Deutschland bloß die Finger davon?
Ich würde sogar sagen, lass da überall die Finger von, weil ich glaube, in allen anderen Märkten, wo dieses Thema bereits fest verankert und etabliert ist, ist der Markt einfach schon da. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, das kann auch noch einen 4., 5., 6. vertragen, weil wie gesagt, die Ertragsmargen so gering sind, es sei denn, du erfährst ein anderes Geschäftsmodell, das ist aber schwierig da musst du schon sehr kreativ sein und ich sag mal, die Joschkas und Christophers dieser Welt mit Kringle und Lendstar waren sehr kreativ,
sind
sehr intelligente Menschen.
Ja.
Mhm. Die haben, glaube ich, jedes Geschäftsmodell irgendwie einmal auf links gedreht, was es gibt. Deswegen würde ich abraten und ich glaube, es ist einfach auch ein sehr großes Politikum mittlerweile.
Mhm.
Das heißt, es entweder, also du hast ja 2 Möglichkeiten mit so einem Startup. Du machst es von Anfang an B2C, bist unabhängig von den Banken und baust es selber auf, mit einer Bank entweder im Hintergrund wie einer Solaris oder einer Sutor. Oder du machst es B2B. Das heißt, du verkaufst es als White-Label-Lösung für die Banken, die das wiederum bei sich implementieren. Ich glaube, zweiteres führt dich besser zum Erfolg. Da hast du aber die große politische Komponente. Das heißt, du wirst es dort nicht wirklich reinbringen können, weil jeder seine eigene Lösung hat. Und die Genossen und Sparkassen dann doch sehr groß sind. Die haben sich für Quid entschieden. Das werden die jetzt nicht abmoderieren.
Mhm.
Das werden sie nie tun. Selbst wenn es nicht so erfolgreich ist, wie sie gerne wollen. Ne? Hashtag per Direkt, machen wir nochmal drauf schauen. Gleichzeitig ist das Thema aber B2C eigentlich unmöglich, weil dann muss ich einen Investor oder eine Investorengemeinschaft finden, die bereit ist, viele Millionen Euro in Marketing zu investieren, um überhaupt eine Awareness für dieses Thema zu bringen.
Mhm.
Und daran glaube ich nicht.
Okay. Das sind ja düstere Aussichten.
Für dieses Thema ja, wobei, also das Thema, also da halte ich es immer mit, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Jochen oder André, schon vor Ewigkeiten, Payment is Commodity. Und ich glaube, am Ende geht es genau darum. Wir brauchen nicht noch die nächste App. Aktuell ist, glaube ich, jeder mehr oder weniger happy mit der PayPal-Lösung. sobald jetzt einfach neue Themen wie Instant Payment auch in die europäische und dann hoffentlich auch irgendwann deutsche Bankenwelt tiefer hineingehen und dann auch ein bisschen über Interessensvertretungen wie Bitkom und so einfach deutlich mehr nach vorne getrieben werden, auch in den Köpfen, werden diese Themen irgendwann obsolet, weil es dann einfach natürlich ist. Also auch viele der etablierten Banken gehen ja auch auf neue mobile Applikationen, die oft sehr N26-like sind, sage ich einfach mal, sowohl um auch in diesen Kundengruppen mitzufischen, als natürlich auch dann, N26 hat dieses System ja auch für N26 Kunden unter sich und dann tatsächlich irgendwann Kooperation zu schließen. Aber das hat in den letzten 3 Jahren nicht geklappt, deswegen ist ehrlicherweise mein großes Fragezeichen, klappt es in den nächsten 3 Jahren? Hier sehe ich viel Politik, Feindbilder werden aufgebaut, es wird, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, kommt es zu einer Konsolidierung, alle werden ein bisschen vorsichtiger auch, mit wem verhandelt man, was macht man für Partnerschaften und das glaube ich, dieses Thema ist nicht heiß genug in der deutschen Bankenwelt und in den Trends und Entwicklungen, als dass es jetzt schnell gelöst wird. Aber vielleicht treffen wir uns in einem Jahr und es gibt das Kringle 2.0 und das hat alles überschlagen. Dann freue ich mich.
Aber eine Frage, weil du gerade auch mit den Apps das erwähnt hast, warum hat die DKB keine echte App?
Also wir haben eine echte App, die sieht nur nicht aus wie eine echte App. Also da bin ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt nicht was ist denn der Superlativ von sexy? Das ist nicht die schönste aller Apps da draußen. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Mhm. Und hier ist, glaube ich, auch allen bewusst, dass das ist ein Manko. Ehrlicherweise sehen das unsere Kunden in unseren Kundenbefragungen gar nicht mal als größtes Problem, weil die haben sich zum einen daran gewöhnt. Zum anderen ist das auch, also die finden dort alles, was sie brauchen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, alles muss jetzt nur noch auf UI, UX und Convenience und Simplizität ausgelegt werden, wie jetzt eine Revolut N26, Monzo, Atom, die es da alle gibt. Mhm. Die sind sich ja schon sehr ähnlich. Die sind ja orientiert nicht an so typischen Applikationen, sondern eher an so Netflix, Airbnb, Uber. Mhm. Und das finden auch alle toll, ich ehrlicherweise inklusive. Ich glaube, da geht die Reise auch mehr hin. Jetzt muss man allerdings auch verstehen, was hat der Kunde bei einer neuen Challenger oder Neobank versus was hat der Kunde bei einer DKB? Wir sind eine Vollbank. Wir haben einfach ein sehr großes Produktportfolio. Das heißt, viele unserer Kunden nutzen auch mehrere Produkte. Da kann ich nicht einfach nur eine App haben mit einem Konto und einer Karte und vielleicht noch einem Kooperationspartner als E-Roller, sondern ich brauche dann doch ein bisschen Komplexität dahinter. Ja? Dann brauche ich aber auch noch Möglichkeiten, wo ich meine Mailings, AGB-Mailings etc. ablegen kann. Und das ist auf der einen Seite natürlich auch regulatorische Anforderungen, aufsichtsrechtlich, aber auch formal juristisch. Auch das ist ja nichts unbedingt immer das, was Challenger-Banken als allererstes machen. Meine Hypothese ist, das ist gut so, aber das wird nicht für immer haltbar sein, sondern auch da werden sie sich irgendwann sehr schnell umgucken müssen und diese Sachen nachziehen. Aber ja, ich bin bei dir. Die App ist ausbaufähig. Die gute Nachricht ist,
wir arbeiten dran. Nein.
Also das wäre sogar zu wenig. Die wird, also auch da, ja, ich verfall ab und zu in Saloppe, die wird richtig geil. Also ich glaube, damit, wenn wir die rausbringen, und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber
wann
dann,
ist es soweit?
Das werde ich auf keinen Fall jetzt sagen. Aber es wird nicht mehr ewig dauern und wir sind da dran, wir wollen das richtig machen. Das heißt, das dauert tatsächlich einfach noch ein bisschen, weil das ist nicht ganz simpel, das ist mit ein, zwei Komplexitäten verbunden. Aber von allem, woran jetzt gearbeitet wird, und da arbeitet ein großes Team dran, wird die richtig geil. Das wird meiner Meinung nach die Banking-App auf dem deutschen Markt werden.
Werdet ihr dann international?
Oh, da habe ich gar keine Ja-Nein-Antwort drauf. Also, wenn du so willst, sind wir ja schon international, weil wir schon in Österreich aktiv sind. So, das ist Österreich ja immer so der erste Weg der Internationalisierungsvorhaben.
Ja, ja, ja. Ich habe viele weitere Länder, weil du sagst, der erste Weg.
Nee, das unabhängig von der DKB. Also ich glaube, auch jedes Startup, was ich hatte, was ich internationalisiert habe, war Österreich immer der erste Markt, weil er so vermeintlich einfach erscheint, was er tatsächlich oft gar nicht ist. Und dann folgen so die nächsten Klassiker.
Das finde ich interessant. Du sagst, es wird nur vermeintlich einfach. Würdest du sagen, in der Internationalisierung sollten Startups gar nicht den Weg über Österreich gehen, sondern sich gleich in vermeintlich schwierigere Märkten ausprobieren?
Naja, die Frage ist, also es ist ja für jedes Geschäftsmodell unterschiedlich.
Also was wir bei Finreach halt brutal gemerkt haben, das war ja dieser voll digitale automatisierte Kontowechselservice. Ja. Da brauchst du ja eine Transaktionshistorie, die du dir entweder über Screenscrapping oder über Schnittstellen irgendwo herholst. HBCI, FinTS, wie es in Deutschland en vogue war, Prä-PSD2-Phase, gab es da nicht. Screenscraping war sehr schlecht verbreitet. Es gab keine Partner, die das angeboten haben. Das heißt, wir mussten diesen Markt komplett von null erschließen. Mhm. Dafür, dass du aber noch einen total filialgetriebenen Markt hast, der gar nicht so digital ist, wie er anmuten lässt. Mhm. Das heißt, als wir das Thema fertig hatten, dachten wir uns, hätten wir gleich Spanien gemacht, wäre viel einfacher gewesen. Ja. Mhm. So, oder Italien. Genau. Aber das sind dann ehrlicherweise die Lerneffekte.
Genau. Aber würdest du sagen, was kann man sozusagen von dir lernen? Also macht lieber dann gleich, weil ihr seid ja eh schon in diesem Prozess drin, deswegen spart euch quasi diesen Umweg über Österreich und macht dann gleich die vermeintlich fremden Märkte, weil dann habt ihr das Thema eh abgefrühstückt.
Auch da ist es keine binäre 1 oder 0, sondern ich glaube, es kommt tatsächlich immer darauf an, was willst du erreichen? Mhm. Mit deiner Marke willst du schnell viele neue Kunden gewinnen, willst du auch da vor Ort echte Entitäten, weil natürlich kannst du irgendwie als Bank dein Kontokarte Passporten in der EU und dann tatsächlich bald nur noch Festland. Das kannst du alles machen. Ist das der richtige Weg? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Kann ich dir jetzt keine verlässliche Aussage geben. Ich will es aber auch nicht ausschließen, weil auch in der Internationalisierung liegt natürlich viel Charme. Wenn du dir aber anschaust, ich meine, wir haben in Deutschland 100 Millionen Girokonten aktuell. Das wären jedes Jahr ein paar mehr. Wir haben eine Wechselquote, glaube ich, die letzte Studie war irgendwas bei 2,5% pro Jahr, macht ungefähr 2,5 Millionen Kunden pro Jahr, die sich auf die Suche nach einer neuen Bank begeben. Dazu kommen Trends wie Digitalisierung, dazu kommen natürlich auch Konsolidierungen brutal. Ich glaube, als ich geboren wurde, gab es noch 15.000 Kreditinstitute, jetzt sind es deutlich weniger als 2.000. Ich glaube, das kann keiner mehr abstreiten, dass diese Konsolidierung wirklich lebhaft da ist.
Im Gange ist, ja.
Genau. Mhm. Dazu kommen natürlich Themen wie Niedrigzinsen, ja. Also wenn du die mit den Volkswirten und auch den Chefsvolkswirten der Banken sprichst, dann wird denen halt übel. Ne? Also aktuell hast du, glaube ich, den Minuszins bei irgendwie 0, minus 4. Das wird, wenn du den Chefvolkswirten glaubst und die alle mal irgendwie in einen Topf wirfst, irgendwas zwischen 0,7 bis minus 1 für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Muss man diesen Prognosen glauben? Weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar nicht bewerten oder hier analysieren. Kann sich jeder selbst ein Bild machen. Es wird allerdings jetzt nicht 2% sein. Das heißt, Banken, die ihr Geschäftsmodell voll auf Zinsgeschäft gebaut haben, also Zinserträge, haben ein riesiges Problem. Jetzt kann man sagen, ja, dann geht doch voll auf Provisionserträge, so wie auch andere, N26 und Co. das machen. Das ist gar nicht so leicht, weil wenn du das nicht in deiner DNA hast und auch nicht in deiner IT, die vielleicht auch ein ganz kleines bisschen veraltet ist, dann ist das gar nicht so leicht zu sagen, na, ich switche jetzt mein Geschäftsmodell in den nächsten 3 Jahren, einfach mal vom Zins aufs Provisionsergebnis. Das heißt, was habe ich überhaupt noch für Handlungsmöglichkeiten? Ich kann Negativzinsen nehmen, ja, das ist so, oder schön Verwahrentgelt, wenn man ein schönes Wort bemühen möchte. Oder wenn ich den großen Hebel drehe, nehme ich Kontoführungsgebühren. Das sehen wir ja gerade überall. Mhm. Das wird auch in den nächsten Jahren, da sind sich, glaube ich, alle einig, auch eher mehr werden. Mhm. Und das heißt, wo komme ich eigentlich her? Thema Internationalisierung, ja, nein. Wir haben auf unserem Heimatmarkt noch richtig was zu tun. Okay. Wir haben jetzt 3 oder 4 Millionen Kunden. Da fehlen noch 96 Millionen. So. Und,
also du meinst, es gibt noch genug zu tun, hierzulande eh.
Genau, also
andere Märkte.
Auf der einen Seite gibt es genug zu tun. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin gerne überall tätig, gerade gleichzeitig. Das heißt, natürlich schauen wir uns auch Opportunitäten links und rechts an. Nur auch da, wir versuchen die natürlich sehr professionell zu bewerten und zu sagen, ist das jetzt was für uns, ist es nichts? Weil woran ich ehrlicherweise auch glaube, in meinem ganzen opportunistischen Chaos, ich glaube an Fokus. Und ich glaube, nur mit Fokus lässt sich auch so ein Konzern steuern, der vom Vorstand über die Bereichsleitung in die gesamte Mannschaft getrieben ist. Was machen wir und was machen wir explizit nicht? Mhm. Weil nur wenn alle an der gleichen Leine ziehen, können wir erfolgreich sein und werden und bleiben.
Okay, das führt mich zu meiner fast vorletzten Frage. Was sind denn deiner Meinung nach aktuell die 5 brennendsten Themen aus Direktbanksicht hinsichtlich der Digitalisierung?
Die brennendsten Themen. Also ich glaube tatsächlich das Thema Mobile First. Ne? Also wenn man sich die Bitkom-Statistiken, aber auch alle anderen Statistiken mal irgendwie anschaut, extrapoliert und dann halt irgendwie zusammenwirft, dann sieht man das Thema Mobile ist in aller Munde. Das heißt, es gibt immer noch irgendwie 30 Millionen oder mehr Sparkassenkunden, weil sie eine Filiale zumindest hypothetisch zur Verfügung haben. Dass die Filialen von Volksbanken und Sparkassen jetzt aber auch nicht irgendwie 24/7 sind, das wissen wir auch alle. Ja? Was bringt mir eine Filiale im Nachbardorf, wenn die aber auch nur 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet hat? Und ansonsten, dann habe ich halt irgendwie auch irgendwie keine Chance. Das heißt, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Dass das Thema, dass wir einfach mobil genauso gut unterwegs sind für unsere Kunden wie alles andere. Ich glaube ganz stark an so einen Trend, der heißt kontextuelles Banking. Mittlerweile gibt es sogar Stimmen, die sagen, es soll semantisches Banking sein. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Im Lebenskontext des Kunden zu operieren und zu kommunizieren. Jeder Kunde ist wirklich einzigartig. Es gibt nicht die 4 Millionen Kunden, die ich jetzt in irgendwelche festen Muster pressen kann oder in Affinitäten oder sowas, sondern es sind 4 Millionen einzelne Individuen. Die kann ich über Daten ganz gut ersichten und denen dann im Lebenskontext entsprechende Angebote machen. Weil womit wachen Kunden niemals auf morgens? Mensch, heute mal eine richtig schöne Konsumentenkreditfinanzierung, das wäre doch was. Sondern ich wache morgens auf und denke so, morgen kommen ja meine besten Freunde irgendwie nachmittags zum Fußball gucken, weil es ist irgendwie das Endspiel und ich brauche ja einen neuen Fernseher. Ich habe ja nur noch die alte kabelige Röhre. Was mache ich? Mein Impuls, ich gehe sofort zu Amazon, schaue mir dort irgendwie meine 3, 4 Fernseher an. Cool, kann ich mir nicht leisten. Oh, ich kriege einen Ratenkredit direkt von Amazon angebunden und weil ich in der Großstadt lebe, kriege ich auch noch den Fernseher heute Nachmittag geliefert über Amazon Prime Now, habe den morgen da. Das ist das, was mich als Kunde interessiert. Der ganze Rattenschwanz mit noch irgendwas ausdrucken, unterzeichnen, einen Kredit abschließen, habe ich da zwar auch getan, aber habe ich voll digital ohne Medienbuch getan und mir ist als Kunde ja erstmal total wurscht, ob das jetzt ein regulierter Bankpartner im Hintergrund ist. Amazon hat mich noch nie verarscht oder wenn, dann haben sie es sehr geschickt gemacht. Die letzten 15 Jahre hatte ich eine tolle Kundenbeziehung. Ich glaube einfach weiter dran. Das kann auch in der Zukunft für andere Produkte wie Autos, sogar Immobilien eine Möglichkeit sein. Also das ist so das Thema kontextuell, mich als Kunde dann da abzufangen und abzuholen, wo ich glaube, dass ich gerade abgeholt werden muss. Auch im Leben, ja, habe ich einen neuen Job mit einer Gehaltserhöhung, habe ich Kinder bekommen, bin ich verheiratet. Das lässt sich ja alles aus der Transaktionshistorie ableiten und diese Daten müssen aber auch benutzt werden. Ein anderes Thema, womit ich immer groß auch hausieren gehe, schon seit einer ganzen Weile, ehrlicherweise schon seit FinReach, weil wir sehr intensiv in dem Thema waren, ist das Thema CUIs, also Conversational User Interfaces. Nicht mehr als ein Chatbot, wenn man so möchte. Also wenn man sich die letzten 5 Jahre mal anschaut, wie der Siegeszug der Chatbots, sowohl in WhatsApp-Messengern, WeChat, aber auch in Facebook-Messengern und auch in Unternehmensmessengern allein gegenüber Social Media ist, dann hat er das schon geschlagen. Das heißt, Menschen kommunizieren entweder gerne in Dialogen, geschrieben oder über Voice, also Sprache, und da gibt es ja die ein oder anderen Sprachroboter, Amazon, Alexa etc.
Und ist ja gerade sehr viel los an dem Markt, ja.
Und ich glaube auch total, da gibt es noch wenig Use Cases, aber also Voice wird da groß werden und kommen. Gleichzeitig aber auch Chatbots als Möglichkeit, sich mit meinem Unternehmen, mit meiner Bank auszutauschen. Weil ich kann ja natürlich alles, auch über Machine Learning, über künstliche Intelligenz, über Natural Language Processing, sehr simpel für den Kunden mit einer dahinterliegenden Datenbank und FAQ einfach in den automatisierten Kontakt treten, über Chatbots, die durch Roboter quasi gesteuert werden hinten. Und das ist alles noch holprig, aber das werden wir in den nächsten 1-2 Jahren sehr viel Professionalisierung sehen. Und ich glaube, ganze Apps werden damit verschwinden oder der ganze hintere Teil von den Apps, sondern der Kunde wird in den Chatverlauf schreiben, wann er was will und die KI ist so schlau, ihm das richtige Angebot dann zu machen. Wie viel habe ich denn jetzt schon?
3, aber wenn du keine 5 hast.
Ach, ich habe bestimmt auch 20. Das ist so einmal im Reden, also ich glaube vielleicht noch eins, ein Riesentreiber, weil das waren jetzt ja alles Themen für den Kunden. Wo müssen sich Banken vor allem ganz schnell neu erfinden, das ist in ihrem Backend. Regulatorik ist ja ein Riesenthema, das ist ja ein Thema. Ja? Wenn du dir anschaust, ich glaube, letztens kam gerade eine finale Studie, ich weiß nicht, ob es Wyman war oder sowas, Oliver Wyman, dass mehr als 80% aller IT-Kapazitäten, die permanent für Banken verfügbar sind in Deutschland, werden für regulatorische Projekte verwendet. dauerhaft. Und um 20% für neue Produkte, Kooperationen, neue Innovationen. Damit haben ja die, ich sag mal, die Neobanken nichts zu tun. Ne? Die haben irgendwie grüne Wiese gebaut und bei denen ist es genau umgekehrt, wenn du so willst. Das hat aber auch was mit der alten Architektur und Infrastruktur zu tun. Das heißt, das ganze Thema Cloud, was ja bei allen anderen digitalen Unternehmen schon so tief verwurzelt ist, kann auch Banken eine massive Erleichterung bringen. Und da sind natürlich sowohl wir jetzt auch über den Bitkom, ich bin ja da auch, wenn man will, Kollege von Julian nebenbei, ich bin im Vorstand vom Arbeitskreis Digital Banking und Fintechs mit ihm zusammen, aber auch über andere Interessensgruppen wird da massiv auch jetzt endlich ein bisschen positiv lobbyiert, sage ich mal, dass das Thema Cloud auch wirklich in die Aufsicht hineinfließt, damit die sich das mal wirklich neutral und nachhaltig anschauen und nicht immer nur das Ganze verteufeln, weil irgendwann kommen die On-Premise-Lösungen der bestehenden Banken, vor allem der Incumbents, wirklich an ihre Grenzen.
Okay, dann ganz abschließend nur ganz kurze Antworten. Bist du Mac-User oder PC-User?
Mac.
iOS oder Android hat sich dann damit ja... Du bist also sozusagen im vollen Netzwerk Apple drin.
Ja, okay. Apple-Fanboy. Ja.
Das heißt auch Apple Pay statt Google Pay oder Blue Code?
Apple Pay.
Apple Pay. Outlook oder Google Kalender?
Aktuell beides, wenn ich wählen muss, Google.
Pay direkt oder PayPal?
PayPal 100%.
Mastercard oder Visa oder Amex?
Die Frage oder kann und darf ich so nicht beantworten, ehrlicherweise, ich glaube, ich nutze gleichzeitig Visa und Mastercard Amex 0. Das ist für mich nicht ganz mehr zukunftsgemäß.
Okay, gut. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ganz herzlichen Dank und du hattest mir ja eingangs erzählt, eigentlich hast du heute Urlaub, deswegen ein umso herzlicheres Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ebenfalls Dankeschön. Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Hören und ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub auf Surfbrett und an den Strand.
Aber nachdem du vom Urlaub zurück bist, sehen wir dich ja dann auf der Transaction im November.
Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Das ist mein erster Arbeitstag, wenn man so will.
Oh, braun gebrannt.
Hoffentlich braun gebrannt. In Surfshorts sitze ich dann mit den anderen Kollegen auf der Bühne.
Okay, vielen Dank.
Danke auch.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.